ich sag mal, wo Arbeitskräfte im Überfluss zur Verfügung standen, da hat man gar nicht erst versucht, den zu überzeugen. Da hat man, ist man von ausgegangen, der ist von mir überzeugt, weil ich so eine tolle Firma bin. Aber war er das?
Der Erfolg eines Unternehmens hängt ganz entscheidend von der Führungskultur im Unternehmen ab. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen zufrieden fühlen, steigt die Produktivität um bis zu 20%. Doch die Frage lautet, wie kann das bei dem hohen Druck der Zeitverdichtung und den vielen operativen Aufgaben gelingen? Lausche den Deep Talks und erhalte erprobte und praxisnahe Führungswerkzeuge für eine sinn- und menschenorientierte Führung. Erlebe gleichzeitig, wie eine positive innere Haltung den Unterschied bei meinen Gästen gemacht hat. Ich bin Norm Ulbrich und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Führen mit Herz und Verstand. Heute darf ich euch einen ganz besonderen und wunderbaren Gast ankündigen. Mein heutiger Gast hat seine steile Karriere im Eisenbahnsektor gemacht und in verschiedenen Managementpositionen seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Er war viele Jahre maßgeblich für die Wartung und den Betrieb von Lokomotiven in mehreren Regionen Europas verantwortlich, darunter den Benelux-Ländern, Frankreich und Deutschland. Seine berufliche Reise führte ihn von Bombardier Transportation zu GATX, wo er zuletzt als Chief Technical Officer tätig war. Er ist nicht nur ein Experte auf seinem Gebiet, sondern auch jemand, der den Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. Was ihn besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, technische Exzellenz mit einer Wertschätzung für sein Team zu verbinden. Er hat bewiesen, dass er nicht nur Projekte erfolgreich leiten kann, sondern dabei auch immer den zwischenmenschlichen Aspekt im Blick behält. Dies tat er, bis er seinen Fokus ganz und gar auf seine Familie legte. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, Götz Ning.
Hallo Norm.
Götz, erzähl uns doch mal von dem Moment, als du wusstest, dass du deinen Job bei einem, ich glaube sogar internationalen Konzern, quasi an den Nagel hängst, um eine Familienauszeit zu machen.
Ja, also ich sag mal, das ist ja eine Entscheidung, die nicht von jetzt auf gleich kommt. Und in meinem Fall war es so, dass ich habe 3 Kinder und die waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon ein bisschen älter. Und wir haben das immer, meine Frau und ich, sehr gut planen können, sage ich mal, dass wir beide beruflich aktiv waren und das ja sehr effizient geplant haben. Und aber irgendwann ist es halt so, wenn dann mal was nicht mehr ganz so rund läuft, sage ich mal, dann ist es knirscht es im System, ja. Und dann versucht man natürlich erstmal ganz klassisch, wie jeder das machen würde, im Job zu schauen, wo kann ich ein bisschen was effizienter gestalten, vielleicht auch was reduzieren. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch machen. Und bei mir war es dann aber eben so, dass ich irgendwann gesehen habe, wenn ich jetzt reduziere, wenn ich jetzt was vielleicht effizienter mache, dann werde ich meinen Erwartungen halt auch nicht mehr gerecht. Ja, das heißt beruflich. Das heißt, und das ist natürlich etwas, was auch, wo man sich dann halt auch irgendwann nicht mehr wohlfühlt, wo man nicht mehr gut ist irgendwann. Ja, man merkt selber, die Performance lässt halt nach und man erreicht vielleicht die Ziele nicht mehr so, wie man möchte. Und wo ich dann halt eben gesagt habe, okay, ich möchte halt eben diesen Kompromiss halt auch nicht mehr. Und zusätzlich konnte ich im Grunde keinem gerecht werden, weder meinem Job noch der Familie. Und das habe ich letztendlich dann mit dieser Entscheidung getan, dass ich gesagt habe, okay, ich muss zumindest für eine gewisse Zeit jetzt Prioritäten setzen. Und habe dann eben gesagt, okay, ich gehe voll auf die Familie, was jetzt in dem Fall aber auch wirklich notwendig war, temporär. Aber gleichzeitig ich auch mit einer Neuausrichtung verbinden wollte. Das heißt, ich habe halt eben immer internationale Positionen gehabt. Das heißt, ob jetzt bei Bombardier, was noch zu Alstom wurde nachher, quer durch Europa war, bei GATX, das ist ein amerikanischer Konzern, wo ich aber die europäische Führung für die Technik, Produktion, Einkauf und so weiter hatte, da war ich im Grunde quer durch Europa unterwegs, was mir immer sehr gefallen hat. Und aber auf der anderen Seite natürlich logisch mit viel Reisen verbunden ist. Und wo du ja natürlich das eine Herausforderung eh schon ist mit einer Familie. Und wo ich halt eben auch gesagt habe, du musst halt jetzt auch einen Cut erstmal auch setzen, um dich neu zu orientieren. Ja? Zum einen natürlich ein Fokus auf die Familie, aber eben auch zu sagen, okay, was kann ich machen, damit ich sowohl beruflich als auch familiär dem meinen Ansprüchen genüge. Ne? Darum geht's letztendlich. Ne?
Also als du mir das erste Mal davon erzählt hast, wir haben uns ja auf einer Veranstaltung der Work in Progress in Düsseldorf kennengelernt. Und spannend, habe ich gerade daran gedacht, ich habe ein Speaker, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an den Johann Hari. Der hat über das Thema Fokus, also Aufmerksamkeit als unsere Superpower gesprochen. Das hat mich total inspiriert, was er dort gesagt hat. Und ich habe mir sein Buch geholt. Ich packe das mit in die Shownotes. Das ist wirklich super empfehlenswert. Mhm. Und irgendwie spannend, dass wir uns da so kennengelernt haben, weil du hast das ja gerade gut formuliert. Du hast halt du hast ja einen Fokus gesetzt, ne? So, und du hast halt irgendwie für dich festgestellt, du kannst so beides in den Konstellationen, die du da hattest, nicht mehr so unter einen Hut bringen und die Erwartungen erfüllen. Waren das denn eher deine eigenen Erwartungen oder die Erwartungen auch deiner Firma, deiner Frau, deiner Kinder, die du nicht erfüllen konntest?
Sowohl als auch, ne? Also ich sag mal, die eigenen Erwartungen, das ist natürlich das Erste, was man so merkt. Das ist dann vielleicht auch sowas, das nimmt man dann vielleicht auch nochmal so zunächst erstmal. Also ist nicht schön, aber man sagt, okay, das ist halt ein Stück weit der Kompromiss, den man vielleicht da eingeht. Ne? Ich denke, jeder, der Kinder hat, kennt das, dass man halt, dass dann sich natürlich auch Prioritäten verschieben. Ne? Aber natürlich schlägt sich das dann auch nieder. Ne? Das heißt, man macht ja selber eine Ankündigung, sagt hier, ich möchte das erreichen und man steht aber im Grunde, also man merkt selber, dass man, um das zu erreichen, bestimmte Dinge dann nicht mehr schafft. Ne? Weil man, und da ist halt ein Dilemma der Werte, die man natürlich in dem Moment hat. Ne? Weil für mich, ich sag mal, du hast gesagt, ja, ich bin relativ schnell, habe da Karriere gemacht, ja, und das war natürlich auch, hing auch damit zusammen, dass für mich der Beruf extrem wichtig war und auch ist, ne? Und ich gerne immer was schaffen möchte, was gemeinsam mit Leuten schaffen möchte, was aufbauen möchte und das auch immer, das stand so derartig im Fokus, dass das für mich, wenn das nicht gegeben war, ich ja da auch kein Glück empfunden habe am Ende, ne? Und das Gleiche ist natürlich dann auf familiärer Seite, wenn man, ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt hat das jetzt bei uns auch funktioniert, aber trotzdem immer auch eingeschränkt. Ne? Man hat halt dann den Beruf und dann die Familie und daneben sehr wenig, ja. Also da hat man dann, ich meine, man muss ja immer auch auf sich selber achten, aber solange man natürlich Glück in beiden empfindet, ist das, sage ich mal, für die seelische Gesundheit auch völlig okay. Und die körperliche Gesundheit habe ich mir darüber, sage ich mal, geschaffen, dass ich sag ich mal, so Dunkelzeiten immer Sport gemacht habe, wo, weiß ich nicht, auf der Dienstreise, ich hatte immer eine Badehose und Jogging-Schuhe mit, ja, das, so dass ich da immer einen körperlichen Ausgleich hatte oder ein Nachbar, der einen ähnlichen Rhythmus wie ich hatte, wenn ich im Homeoffice war, sind wir halt eben morgen um 5:30 losgelaufen, ja, weil wir wussten, wir haben beide 3 Kinder. Wenn wir im Homeoffice sind, mussten wir natürlich morgens dann auch die Kinder auch häufig machen. Und dann war das aber die Zeit vor der Schule, ja. Und dann war das aber, hatten wir schon unseren Sport gemacht, einen guten Talk gehabt und war super. Aber was halt letztendlich der Punkt und der ausschlaggebende Punkt da ist, ist wirklich dieses der seelische Punkt. Ja, das heißt, man merkt halt irgendwann, es ist irgendwo nicht mehr gesund und man muss den Fokus auf was anders setzen, als man es vielleicht vorher gemacht hat. Aber ich würde es nicht ich bereue das nicht, ja. Das heißt, das war die richtige Art und Weise zu dem Zeitpunkt und die war auch gut. Aber man muss halt eben für sich selber auch immer für jede Lebensphase entscheiden, was ist der richtige, was ist jetzt der richtige Fokus? Und das habe ich letztendlich getan. Ich hätte vielleicht sogar das noch, das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen bereuen würde, dass ich vielleicht ein bisschen früher hätte tun können. Aber sowas denkt man immer, ne? Und das ist ja ein Prozess, letztendlich, der dahinter steht. Und ohne diesen Prozess fällt man ja nicht so einer Entscheidung. Das heißt, es ist eigentlich illusorisch zu sagen, hätte auch früher sein können, weil das war Teil des Prozesses. Ne? Mhm. Genau.
Ja, das, also ein paar spannende Punkte, ne? Also ich war heute früh auch laufen, weil ich auch so eine Morgenroutine habe, ne? So, mhm. Und ich für mich, also auch wenn ich früh aufstehen, eigentlich blöd finde, aber ich für mich auch vor Jahren schon festgestellt habe, dass das eigentlich die einzige Zeit ist, die ich so wirklich habe, ne? Also wo ich. Also man könnte das natürlich auch nachmittags oder abends machen, aber da bin ich viel unflexibler, habe ich für mich so festgestellt, ne? Für die Arbeit, wie ich arbeite und tatsächlich fehlt mir dann regelmäßig auch die Motivation irgendwie, dann, was weiß ich, um 20 Uhr oder um 21 Uhr das zu machen, also eine Runde laufen zu gehen und eine Runde schwimmen zu gehen. Ne? Ich habe auch immer eine Badehose dabei für die Hotels, die ein Schwimmbad haben. Finde ich total witzig. Deshalb bin ich so ein Freund von so einer Morgenroutine, ne? Und dieser körperliche Ausgleich, ich habe ein paar Bilder im Kopf gehabt, als du das gesagt hast, weil meine Frau und ich, wir haben uns 2016 getrennt und haben uns 2018 auch scheiden lassen. Und das war für mich emotional eine unheimlich schwierige Zeit. Wir haben auch einen Sohn zusammen und diese Trennungsphase. Und da ging es mir quasi ähnlich, wie du das beschreibst, ne? Ich hatte so ein Dilemma im ich sag mal, privaten Bereich. Jobmäßig lief alles großartig, fühlte mich gut, fühlte Erfolg und also da war sozusagen dieser Teil meines Lebensrades, wenn man so will, der war genährt. Dieser körperliche Aspekt, den habe ich da tatsächlich auch viel durch Sport, bin damals noch Marathon gelaufen, durch Sport so wettgemacht. Quasi, ne? So, und hatte da auch so ein gutes körperliches Gefühl. Ich habe, das biete ich manchmal an, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, Lebensrat, habe ich gerade schon gesagt, ich habe sowas entwickelt, so ein Happiness-Portfolio nenne ich das. Das sind so die fünf Lebensbereiche, um die ich mich quasi kümmern muss, um Glück zu empfinden. Ne? So, und die müssen eigentlich alle genährt sein und in so einer Balance, wenn man so will, sein, damit ich dieses Glück empfinde, ne? Und wenn einer kann nur mal ein bisschen leerer sein, der andere ist ein bisschen voller, aber am Ende ist es so, und das beschreibst du ja eigentlich ganz gut, dieser, also so würde ich das annehmen, dieser private Bereich, der war dann immer leerer, ne? So, und dann
ja, aber beides, ne? Der berufliche als auch der private.
Okay. Und weil du dich verreißen musstest quasi.
Genau, ja, das zum einen und zum anderen, weil dir die schönen Momente dann halt auch fehlen. Ne? Deswegen, das wollte ich jetzt gerade einfach so ein bisschen abgrenzen zum Körperlichen. Das kriegst du irgendwie immer relativ, irgendwie bekommst du das hin, ne? Das wenn du es wirklich willst, ne? Ist ja immer eine Entscheidung. Man muss es ja nicht, aber in meinem Fall war es so und war mir wichtig. Aber das konnte ich eben jetzt nicht mehr so machen, ne? Und das ist ja auch viel weniger. Also gerade Familie letztendlich, das kann man jetzt auch nicht immer planen. Ja, das heißt, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, morgens um 5:30 tanzt bitte alle Kinder an, ich erzähle euch jetzt mal, wie das Leben läuft. Ja, das ist ja nun mal nicht so. Und das sind alles immer spontane Situationen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt aus dem Jahr mitnehme. Es gibt so viele Situationen, die man nie hat, wenn man natürlich immer durchgetaktet ist. Und wo man einfach total tiefgründige Gespräche mit seinen Kindern hat, die man durchaus, die hatte ich vorher mit meinen Mitarbeitern, ja. aber das kann man halt eben nicht planen und das deswegen, das ist halt schwierig, ne? Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer eine Sache, Kinder können auch durchaus vieles durch Freunde und Bekannte und was weiß ich erfahren. Müssen ja nicht immer alles mit den Eltern erfahren, um Gottes Willen, ne? Und aber man erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit. Und was ich jetzt da ganz konkret sagen wollte, natürlich geht es auch einfach rein logistisch um Dinge, dass Kinder gebracht, gefahren und was weiß ich werden. Aber auch da kann man halt auch nicht immer planen, ne? Vom kranken Kind bis Kita schließt oder irgendwas, ne? Aber dann eben auch, wenn halt ganz konkrete Schwierigkeiten, die andauern, kommen, dann spätestens muss man halt auch eine Entscheidung treffen. Ne? Und ja, also ich glaube, ich habe eine doppelte Entscheidung seinerzeit getroffen. Zum einen für die Familie, aber eben auch, um nochmal da einen Neuanfang zu machen, zu sagen, okay, diesmal mache ich es umgekehrt. Ich sag mal, vorher habe ich letztendlich die Familie nach den Jobs ausgerichtet, jetzt richte ich den Job nach der Familie aus. Und das ist ja schon auch ein Paradigmenwechsel in einer Karriere und der jetzt für mich einfach notwendig war. Vorher war es vielleicht jetzt nicht, war es anders auch möglich. Aber ist natürlich auch immer sehr schwarz-weiß, ne? Weil ich meine, man ist ja meistens dann auch in einer Partnerschaft und einmal hält halt eben auch der eine Partner reduziert Stunden und wenn es mal schwieriger wird, so war es dann halt eben, jetzt war ich halt auch einfach mal dran und dazu muss man sagen, dass ich auch nie in irgendeiner Weise Elternzeit genommen habe, und meine Frau auch nicht. Ja, die Kinder sind alle in Frankreich geboren und
Da gibt es
auch
das
da
nicht, ne?
die ersten Jahre aufgewachsen. In Frankreich ist es üblich, also ist ein sehr gutes Betreuungssystem und es ist, wenn eine Gesellschaft eben das für normal hält, sage ich mal, dass Kinder halt auch sehr früh in der Betreuung gehen und Betreuungsqualität ist dann auch nochmal eine ganz andere, dann ist das auch für alle in Ordnung. Und aber auf die Art und Weise habe ich mir jetzt halt auch gesagt, ja gut, jeder nimmt irgendwann mal in seinem Leben eine Elternzeit. Also kann ich das jetzt auch machen, ne? Also nur, dass es jetzt nicht das klassische Elternzeitmodell ist, wo man jetzt halt das beantragt, beim gleichen Arbeitgeber bleibt und dann irgendwann nach einer definierten Zeit wieder einsteigt. Das habe ich natürlich jetzt auf meine eine eigene Art und Weise gemacht. Und auch natürlich letztendlich, weil ich damit halt auch einen beruflichen Perspektivwechsel wählen wollte. Aber auch, weil ich selber die Entscheidungen da auch treffen wollte. Weil bei einer klassischen Elternzeit ist es natürlich so, ist es ja faktisch mehr so ein Urlaub, ne? Und jetzt habe ich ganz klar, und das ist, glaube ich, ist was Schönes, muss ich auch sagen, ich bestimme selber, wie lange es halt jetzt auch noch geht am Ende, ne?
Ja.
Und das ist was Schönes, also zumindest etwas, was für einen selber oder für mich zumindest wichtig ist, das in der Hand zu haben, ne?
Ja. Er ist, also ist, glaube ich, auch ein Teil von diesem Fokus, ne? Also das, was du beschreibst. Also ich habe das, muss ich gerade daran denken, wir haben das auch manchmal, ne? Unser Sohn ist ja 12 und dann gibt es Momente, da ist er sozusagen in dem Modus, mit uns quatschen zu wollen, ne? Und das passt nie eigentlich, ne? Also da ist immer, jetzt ist das und das vorgesehen und dann kommt das und dann muss das, damit wir das noch schaffen. Und wir haben dann irgendwie für uns gelernt, uns gegenseitig auch dann zu ermahnen, also meine Frau und ich, diese Momente zu nutzen, ne? So, und davon, so wie du es beschreibst, davon schaffst du natürlich viel mehr von diesen Momenten, wenn du nicht unterwegs bist, ne?
Auf jeden Fall, genau. Und vor allem ist das ja häufig auch, wenn du jetzt mal dann zu Hause anrufst oder so, von unterwegs bist, dann nimmst du die Kinder ja auch dann in dem Moment aus einer Situation heraus. Das ist ja jetzt nicht so wie Erwachsene, der sich dann sagt, okay, ich nehme jetzt mal gerade Zeit und ach ja, und sich darauf einfinden. Ein Kind ist ja immer intuitiv und deswegen, ja, genau. Aber jetzt, wenn man es halt eben auch wirklich aufs Berufliche bezieht, ja, es war halt eine bewusste Entscheidung dahingehend, da halt eben auch einen bewussten Bruch einmal hinzuzuführen, um jetzt halt da eben auch familiär wieder auf einen grünen Zweig eben auch zu kommen und da wirklich den Fokus zu haben. Also ich habe wirklich in der Zeit auch mein LinkedIn-Profil faktisch stillgelegt, ja. Und ich habe auch, weil mein Jogging-Freund sagte damals, ach, vergiss es, in 6 Wochen hast du einen Job. Da hab ich habe gesagt, du, das wollte ich gar nicht. Und das war, und er kannte mich aber nicht anders. Er sagte, naja, du bist immer so aktiv, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, also nach 6 Wochen ist dir langweilig, ja. Und das hat mir, hat dieser, das hat mir bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich kapp tatsächlich alles, weil natürlich kriegt man immer mal hier und da eine Anfrage und dann findet man es doch wieder interessant und ach ja, stimmt, das Projekt ist ja mega interessant, stimmt, habe ich schon von gehört und ne, ach ja, also ja, warum nicht, ja, und wir kriegen das bestimmt irgendwie hin, ne? Also es ist ja doch auch irgendwo ein Stück weit wie eine Droge. Das waren halt immer dieses Schaffen.
Ja, klar.
Hat, ne? Und
also, kreieren. Du hast das schon gesagt, du hast dieses Glücksgefühl, ne? So, und
genau.
Das ist das, was ich in diesem Happiness-Portfolio ja auch beschrieben habe, ne? So, und wenn du erfolgreich bist oder so, also deine eigenen Erwartungen quasi, so würde ich jetzt Erfolg mal definieren, ne? Du hast Erwartungen an dich und dein Verhalten, dein Handeln und das erreichst du vielleicht sogar noch ein kleines Stückchen mehr. Und dann ist dieses Glück, ne, und hier Gerald Hüther zum Beispiel, der nennt das sogar Drogenerfahrung, nämlich immer dann, wenn Dopamin ausgeschüttet wird, ne, und das ist sozusagen ja das Glückshormon. Und das ist dann das, was wir da fühlen, ne, und da wollen wir mehr von haben. So,
und ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich bin in der Bahnbranche auch nie zufällig gelandet, sondern das war auch immer für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich als ich fertig im Studium war, auch irgendwie was bewirken wollte und was Sinnvolles tun wollte, ne? Und damals über eine Studienarbeit auf die Bahn gekommen bin. Und vorher habe ich ein Praktikum damals bei Daimler Chrysler gemacht, ein halbes Jahr. Und als ich ja fertig war, dachte ich, also war beeindruckend alles, aber ich sah mich da nicht, ja, in dieser Maschinerie, ja, wo man nachher dann ein Zahnrad optimiert und die Bahnindustrie, die war, ist eine richtige Projektindustrie und die hat mir damals richtig gefallen, weil einfach jede Bahn, die halt gebaut wird, hat eine eigene Geschichte. Die wird irgendwo eine Straßenbahnlinie, die neu eröffnet wird, eine S-Bahnlinie, die irgendwas neu verbindet. Und da ist immer so viel drum, das ist wirklich ein Riesenprojekt. Und das ist alles andere als optimiert, weil es immer neue Parameter sind. Und das hat mich damals so fasziniert. Und das ist aber auch das, was mich halt immer wieder motiviert hat auch und und davor habe ich mich selber im Grunde geschützt in dem Moment, gesagt, ja, das ist toll. Ich meine, man kann ja auch viele Sachen in seinem Leben toll finden, ne? Das ist ja überhaupt nicht, das heißt ja jetzt nicht, dass ich das nicht mehr toll finde, ne? Aber eben jetzt in dem Moment gesagt habe, okay, jetzt für diesen Lebensabschnitt, den ich jetzt da habe, passt es halt einfach jetzt auch gerade nicht, ne? Und das
ich
ist
glaube,
eben.
Ich glaube, man muss halt immer mehr in unserer heutigen Zeit aufpassen, dass, ich nenne das so die Extrameile, ne? Also wir als Geschäftsführungsmitglieder, als Führungskräfte gehen ja oft Extrameilen, ne? Und gerade im Projektgeschäft ist das ja irgendwie so, ne? Also da ist dann hier, das musst du nochmal add-on machen und da müssen wir uns jetzt nochmal drum kümmern, ist gerade aufgetaucht. Und ich glaube, dass es also in Zukunft immer wichtiger wird, dass wir erkennen, gerade als Führungskräfte, dass diese Extrameile halt eine Extrameile bleiben muss und nicht der neue Standard wird, zu dem wir dann nochmal eine Extrameile wollen.
Natürlich. Also ich sag mal, man sagt ja immer, gerade jetzt auch im Bewerbungsgespräch, wenn man jemanden rekrutiert, bist du bereit, dafür die Extrameile zu gehen, ne? Und ja, ich glaube, die meisten oder die Motivierten machen das auch alle, aber ich denke, es ist auch eine Altersfrage, ne? Und ich denke, es ist definitiv eine Erfahrung, und die ich nicht missen möchte. Gerade wenn man jung ist, man möchte ja was bewirken und dann geht man gern die Extrameile, ja. Und auch wenn man älter ist, bestimmt auch noch, nur hat man im Zweifel, deswegen spreche ich immer von diesem Lebensabschnitt, weil manchmal kann ich es mir halt einfach nicht erlauben oder ich muss es sehr selektiv machen, so wie du sagst, ne? Ich muss die Extrameile. Ja, ich kann sie mal gehen, aber nicht jeden Tag.
Genau. Und aber ich glaube, da sind wir, also ich beobachte, ich sehe ja nur viele Unternehmen und viele aus vielen Branchen. Und das ist schon eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren mache, dass das eher das neue Normal ist. Und dann haben wir halt diese Herausforderung, dass diese Lebensphasen, also das finde ich auch ein schönes Bild, ne, zu sagen, hey, es gibt da eine Lebensphase, start in den Beruf, ne, da ist irgendwie ganz viel mehr möglich, oder sind andere Dinge möglich. Also klar, ne, wenn du irgendwie ungebunden bist, keine Kinder hast, ja, dann ist ja egal. Also egal, stimmt auch nicht.
Ja, willst du vielleicht ja auch nicht. Ich sag mal, wichtig ist ja mal am Ende, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Auch wenn du jetzt vielleicht diese Notwendigkeiten nicht hast, ja, ist es ja vielleicht trotzdem so, dass du sagst, okay, aber ich schätze es halt eben sehr, auch noch andere Dinge in meinem Leben zu machen, als genau nur diesen Beruf. Ne? Also ich meine, es muss ja auch legitim sein. Ne? Ich glaube, das ist halt immer, das ist etwas, was man schnell als Eltern neigt man da schnell zu, ne? Die keine Kinder haben, die haben ja Zeit, ne? Oder dass man so sagt oder so denkt, ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns.
Aus meiner Sicht sind da zwei Sachen drin, ne? Das eine ist, das wollte ich gerade sagen, ich kann mich daran erinnern, dass bei mir auch diese Lebensabschnitte so fühlbar waren, ne? Es gab den irgendwie ungebunden, keine Kinder, da war irgendwie Arbeit grenzenlos. Und als dann Finn dazu kam, hat sich das verändert, ne? Und ich wüsste gar nicht, ich glaube, ich hab das die ersten Jahre so geschehen lassen. Also ich war nicht so klar wie du, sondern da war es eher so, ja, ich arbeite halt und ich arbeite und arbeite und dann bin ich halt zu Hause und dann habe ich irgendwie Familienzeit, ne? Ich bin ja auch viel unterwegs. Und das hat sich mit der Trennung bei mir hat sich das verändert, ne? Weil ich dann auf einmal irgendwie, wie macht man denn das, ne, wenn man mit der Partnerin nicht mehr zusammen ist und hat da ein Kind und will aber trotzdem Zeit mit dem Kind verbringen? Und dann haben wir zum Beispiel eine 50-50-Regel gemacht. Das heißt, Finn pendelte dann immer eine Woche bei der Mama, eine Woche bei mir. Und damit, und das meine ich mit auch Lebensphase, das war mein Bild, ne, damit änderte sich meine Woche natürlich total, ne, weil auf einmal war ich nur noch jede zweite Woche quasi unterwegs und die andere Woche war ich zu Hause und habe dann quasi so eine Art 9-to-5-Job gemacht und davor habe ich mich um meinen Sohn gekümmert und danach halt dann, ne? Ja. Der war ja noch kleiner. Und also deshalb finde ich das gut. Und das Zweite, was du sagst, finde ich auch total spannend, weil es ja immer mehr junge Leute gibt, die nicht diese Idee von Extrameile und Aufopferung fürs Unternehmen haben. Das betrifft sicherlich nicht alle. Also Stichwort ist ja Gen Z, und Gen Y sicherlich auch, aber Gen Z sicherlich noch mehr. Wie kriegt man das hin? Ne? Also vielleicht hast du dazu auch noch einen Gedanken. Weil wenn du aus einer anderen Generation kommst oder ein anderes Selbstverständnis hast oder in einer anderen Lebensphase bist, dann sind das ja ganz viele Facetten, die deine Wahrnehmung irgendwie verändern. Und dann triffst du auf einen jungen Menschen und ich höre das an allen Ecken und Enden. Ich höre wenig Verständnis oder wenig Bewunderung vielleicht auch für viele junge Menschen, dass die auf sich selbst achten und irgendwie Zeit für sich nehmen, sondern das ist eher, ja, also das haben wir früher nicht gemacht.
Ja, also ich bin da relativ Fakten getrieben eher, weil die Frage ist ja, warum macht man die Extrameile? Entweder, wenn man halt eine besondere intrinsische Motivation hat oder weil man Angst hat, seinen Job zu verlieren, sag ich mal so. Ne? Mhm. Und in den Nullerjahren war es ganz klar, oder auch in den 90er Jahren, wenn du deinen Job behalten wolltest, musstest du die Extrameile gehen. Ja. Ja? Und ich mache viel bin viel ehrenamtlich aktiv im Ruderverein, wo viele junge Menschen auch, also junge Erwachsene sind. Und da kriege ich beides mit. Also da sind die genau das sagen, okay, ich gehe jetzt die Extrameile eher nicht. Ich will halt eben, leg da viel Wert auf mein Privatleben. Aber es gibt auch die fasziniert von ihrem Job sind und auch die Extrameile weitergehen. Aber ich glaube, das ist der Unterschied am Ende. Ne? Und ich glaube, wenn man jetzt als Führungskraft das sieht, letztendlich liegt es an dir als Führungskraft, ein Feuer zu entfachen, dass sie eben auch mal die Extrameile gehen. Gleichzeitig hast du natürlich die Verantwortung zu sagen, hör mal, du hast mir von deiner kranken Mutter erzählt, geh nach Hause. Ne? Und wenn du das nächste Mal, wenn du sowas hast, bitte, bitte, bitte sei selbstbewusst genug, um mir das zu sagen. Und hab keine Angst. Ne? Und das muss ich ja als Führungskraft da eben auch vermitteln. Beides eben. Und ich glaube letztendlich, ich finde es letztendlich ist diese Diskussion sehr emotionalisiert, weil die Babyboomer schimpfen unglaublich auf diese Generation, aber diese Generation ist genauso fleißig, wie sie selber seinerzeit waren. Und wenn man dann die Babyboomer mal hört, dass die so von ihren alten Zeiten, ach ja, ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich in die Puschen kam und so, ne, dann was? Haben die doch letztendlich gar nichts anderes gemacht, ja?
Ja, und teile ich hundertprozentig, ne? Ich glaube, die Welt, in der wir heute leben, ist halt einfach, das ist auch ein Aspekt, ist natürlich eine ganz andere als die, in der so ein Babyboomer aufgewachsen ist. Habe ich gleich noch einen spannenden Fact zu. Und klar, wenn du, so wie du das beschreibst, ne, wenn du, und das mussten die meisten Babyboomer, ja, wenn du dich dein Leben lang immer wieder beweisen musstest, ja, egal ob das die Ausbildung, die hast du ja nicht einfach gekriegt, sondern da musstest du dich anstrengen. Der Hörsaal war überfüllt, ne? Das heißt, da musstest du dich irgendwie anstrengen, dass du da einen Platz kriegst. Jobs waren zu wenige da, zu viele Menschen, also musstest du dich anstrengen, dass du einen Job kriegst, und du musstest dich, so hast du es ja gut formuliert, auch anstrengen, dass du den Job behältst. So.
Ja, klar.
Also ist es vielleicht nicht nur freiwillig gewesen, dass die Babyboomer ihr Leben lang, zumindest gefühlt, ob das so war, weiß ich ja auch nicht, Gas gegeben haben, ne? So.
Ja, ich glaube, es gab immer die zwei Facetten. Die einen haben es halt eben aus eigener Motivation gemacht, die anderen aus der extrinsischen Motivation.
Und die gibt es halt heute noch, ne? So wie du das ja beschreibst, da im Ruderverein, ist ja ein schönes Beispiel, ne? Also, und nur haben die halt das Gesetz von Angebot und Nachfrage verstanden, ne? So, und also sie sind halt heute einfach.
Haben die Babyboomer aber auch.
Ja, ja, aber sie waren halt in einer schlechteren Position.
Ja, genau. Letztendlich muss man so sagen. So. Genau. Ja.
Und ich glaube, das ist auch Teil der Wahrheit, ne?
So. Und von, ich glaube, diese es ist ja eine gewisse Neiddebatte irgendwo auch. Und ich glaube, da muss man aber einfach sagen, hey, ihr Babyboomer habt da halt da eben ein bisschen leiden müssen. Dafür habt ihr jetzt mehr Rente, ja, zum Beispiel. Oder müsst nicht so lange arbeiten. Ich meine, was ja auch sicher ist, diese Generation Z, die wird länger arbeiten müssen, ja. Und ich sag mal, auch die Babyboomer müssten schon wieder länger arbeiten als die Generation davor. Und dafür hat die Generation davor, hatte auch das gleiche Jahr, ne? Wenn man so in den 60er, 70er Jahren guckt oder 50er, 60er Jahren, da wurde auch jeder, na, nicht jeder genommen, aber also der Arbeitsmarkt war ein Arbeitnehmermarkt. Ja. Ne? Und die Babyboomer kamen halt genau in diese Zeit, wo halt wirtschaftlich in Deutschland das die schwierigste Zeit auch war. Ne? Und ich glaube, so muss man es halt sehen. Aber letztendlich lehrt uns ja immer das Leben, es ist ja immer eine Bilanz am Ende. Und mal gewinnt man, mal verliert man. Und ich glaube, so ist es halt auch. Und ich meine, was bringt's auch, ja? Also ich sag mal, die Babyboomer oder sind viel in diesen Geschäftsführerpositionen immer noch, ne? Und die wollen gerne ihre Nachfolge regeln, und das werden sie nicht darüber schaffen, das so zu pflegen, ja, diesen Neid. Und ich kenne viele, die es auch schaffen, andere, die da ihre Schwierigkeiten mit haben. Aber ich glaube, wichtig ist halt einfach, das so relativ faktenbasiert zu sehen, weil ich glaube, sonst ist das viel zu emotional, und dann gerät man da in so eine Spirale, die halt auch einfach nicht gut ist, die nicht zu einer Lösung führt. Ne?
Total, ne? Und das ist ja das, du hast das jetzt auf Geschäftsführerebene oder vielleicht sogar InhaberInnen-Ebene beschrieben, ne? Und das ist aber bei den Auszubildenden natürlich genauso, ne? Wenn ich Menschen brauche, um meine Firma erfolgreich zu halten, also wenn ich das nicht mit Maschinen, KI, Robotern oder sonst was machen kann, dann muss ich die Menschen ja irgendwo herkriegen, ne? Und wenn es weniger Menschen gibt, dann ist halt die Frage, wie präsentiere ich mich, ne? Du hast das ja eben gesagt, auch ein Stück weit, ne? Also wie agiere ich als Führungskraft? Kann ich das akzeptieren? Und da sind, finde ich, so eine Beispiele wie deins ja total wertvoll, weil, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber du bist ja nicht Teil der Gen Z. Du hast aber trotzdem für dich diese Entscheidung getroffen, ne? Und also bist damit ja, so habe ich das verstanden, auch sehr glücklich, die getroffen
Ja, so gut, sehr glücklich, dass jetzt nicht ganz, weil ursprünglich hatte ich es schon auch kürzer mir vorgestellt, ne? Aber man geht ja in sowas immer rein und weiß natürlich am Ende nicht genau, was rauskommt. Das war bei mir auch so, aber meine Vorstellung war eine andere, definitiv.
Okay.
Also ich wollte schon so, dass ich eigentlich wollte das schon so auf ein halbes, dreiviertel Jahr beschränken. Aber da habe ich halt dann eben auch gesehen, das ist jetzt nicht gut, wenn ich das mache.
Okay.
Ne? Und jetzt
aber gut,
Glück.
Das ist vielleicht ein Stück weit das, was du vorhin sagtest, ne? Dass also wenn du mit Kindern auch zu tun hast, dann ist es ja nicht so planbar wie in deinem Projekt, ne, was du
genau,
hast. Also da ist sozusagen, zack, halbes Jahr, dann ist das, nächster Meilenstein. Und wenn du mit Menschen überhaupt zu tun hast, so könnte man ja sagen.
Ja gut, aber ich muss, das ist ja eigentlich ganz interessant, ich habe tatsächlich am Anfang, als ich aufgehört habe zu arbeiten, habe ich halt wirklich geplant, wie es gewohnt war. Ne? Also wirklich so mehr Ressourcen rein, kommt mehr raus am Ende. Ne? Und das funktioniert natürlich einfach nicht, ne, in der Familie. Ich meine, rein rational wäre mir das auch klar, aber trotzdem hat man ja seine Automatismen und wo man dann sagt, so jetzt müssen wir mal das und dann ist das geregelt. Ne? Und das funktioniert ja nun mal bei Kindern einfach nicht. Und das ist halt eben auch etwas ein Learning für mich natürlich gewesen. Aber was mir natürlich auch erlaubt, damit besser umzugehen. Also das heißt, das besser einordnen zu können und besser am Ende natürlich in gewisser Weise kann man was planen, ne, und das besser zu planen und realistischer zu planen, so dass es halt weniger da auf der Strecke bleibt, ne.
Genau. Gut, und täte ja dem einen oder anderen Projekt, was ich so von außen beobachte, auch nicht schlecht, ne, da ein bisschen realistischer zu planen und nicht nicht so wie sagt man ja. Hier kurz auf Knie eng auf Knopf.
Spitz auf Knopf.
Spitz auf Knopf, genau. So ist das Sprichwort. Du, genau. Götz, was würdest du sagen? Also ich habe verstanden, du schielst schon wieder so in Richtung, wie kann es weitergehen auf deinem Weg, ne? Und beginnst da die Fühler auszustrecken. Was sind so, also ich gehe davon aus, dass du wieder irgendeine Art von Führungsaufgabe, von Verantwortung auf jeden Fall übernehmen möchtest. Was sind so, ich weiß nicht, Learnings oder was sind so Dinge, die du als wertvolle Punkte aus dieser Familienauszeiterfahrung mit rausnehmen wirst in deine neue Tätigkeit, in deine neue Führungstätigkeit?
Ich glaube, vorher, das, was ich gerade schon angesprochen habe, war ich halt sehr stark fokussiert auf die Arbeit. Ich sag mal, das war schon in erster Linie Priorität. Was man natürlich, also ich glaube, dass viele das mit dem Alter auch lernen, der eine früher, der andere später, ich bin wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, dass man das immer sehr gut dosieren muss, ne? Damit eben es nicht irgendwie zu einem Knall kommt. Ne? Dass gerade jetzt eben auf Familienseite, dass man eben nicht überpaced, dass man nicht jeden Tag die extra Meile geht, ja, sondern wirklich da ein sehr gesundes Gleichgewicht hat. Und davon profitiert sowohl die Arbeitswelt als auch die private Welt. Weil wovor ich immer meinen Hut ziehe, das ist, ich finde das immer enorm, sind die ganzen Teilzeitmütter. Mhm. Ja. Es gibt keine effizienteren Arbeitnehmer als Teilzeitmütter, ja, weil die sind so perfekt organisiert, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Die machen die, also ich meine, es auch gibt es auch gesunde Limits, sag ich mal, aber die machen keine Pause zu viel, ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt mein das, was ich machen will, ja. Aber ich glaube, davon kann man sich eine Scheibe abschneiden und sagen, okay. Ich organisiere mich in einer anderen Weise, in einer realistischeren Weise und fordere auch einen gewissen Respekt dafür ein, dass ich jetzt halt eben meinetwegen um 4, 5 dann aufhöre, je nachdem, wann man so anfängt, ne? Und sagt, hier, das ist das, was ich heute gemacht habe und geschafft habe und damit bin ich auch glücklich und an dem Punkt mache ich weiter. Und jetzt ist aber eben dann auch die Familienzeit. Und ich glaube, ein Arbeitnehmer, der so denkt, ist vielleicht kurzfristig nicht der attraktivste, aber langfristig viel attraktiver, aber mittelfristig auch, ne? Und das ist definitiv ein Learning, was ich da mitgenommen habe, jetzt für mich, aber eben auch mich da anders zu positionieren, ne? Anders zu organisieren, weil im Grunde habe ich vorher das so gesehen, die Ressource Götz, ja, die ist unendlich. Ja, ja. Und wenn, dann mache ich es halt eben heute Abend, dann habe ich die Kinder ins Bett gebracht und danach mache ich auch noch was. Ne? Aber erstens ist sie so, also ich meine, das wissen wir rational auch, ne? Aber irrational gesehen habe ich halt gedacht, ja gut, dann im Zweifel machst du halt da noch was und da noch was. Und das muss man halt sich ganz klar eingestehen, dass das natürlich nicht so ist. Ne? Und ja, genau, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie man das natürlich dann genau umgesetzt bekommt, muss man es für sich immer sehen. Aber ich glaube, dass wirklich dieses Beispiel mit den Teilzeitmüttern, das ist halt eben wirklich so ein Punkt, die schaffen das fast alle durch die Bank, ja. Und einfach weil der Rahmen so gegeben ist. Ne? Und man muss sich vielleicht da auch selber dann wieder so einen Rahmen geben.
Also finde ich total gut, da hast du auch recht, da ziehe ich auch wirklich meinen Hut davor. Meine Frau hat das auch viele Jahre gemacht und da gab es tatsächlich einfach immer Deadlines, ne? So, das Kind musste halt dann und dann abgeholt werden. Da war nicht noch, ich mache noch ein bisschen und mache später und so. Und ich habe, da musste ich auch gerade dran denken, ich habe letztens, oder haben wir zusammen so einen Film geguckt. Ich komme auf den Titel nicht, aber ich packe den noch in die Shownotes, der ist wirklich, ich mochte den sehr. Ein Vater mit seinem Sohn, der ich glaube, leichte autistische Züge hat und dann wollte sein Sohn einen Lieblingsverein haben. Wochenendrebellen heißt der, genau. Okay. Und also durch diese autistischen Züge hat er gesagt, ich gucke mir einmal alle Erst- und Zweitligamannschaften an. Das ist eine wahre Begebenheit. Und fahre also ins Stadion, will mir die angucken und dann entscheide ich, wenn ich alle gesehen habe, wer es jetzt wird. So, meine Lieblingsmannschaft. Und dann sind die am Wochenende quasi durch die Republik gefahren und die machen das wohl heute noch, jetzt in Europa sozusagen. Also hat sich so ein Hobby, so ein Vater-Sohn-Hobby draus entwickelt. Und da gab es eine Szene, also er hat als Vertriebler quasi gearbeitet und war viel unterwegs. Und dann gab es eine Szene, wie er im Hotel früh morgens aufsteht, ein bisschen Sport macht, dann duscht, dann runter geht ins in den Frühstücksraum, frühstückt und dann anfängt zu arbeiten. Und parallel hatte man quasi seine Frau, die sich um die Kinder gekümmert hat, ne? Also wie deren Morgen aussah. Mhm. Und dann fühlte ich mich tatsächlich ertappt, weil meine Tage natürlich im Hotel auch so aussehen, ne? Die fangen früh an und so und ich denke auch, dass ich viel arbeite. Aber ich kümmere mich halt erstmal nur um mich, ja, und nicht um das Kind, die Kinder, den Haushalt, den Hund oder was da sonst noch so zu tun ist, um dann irgendwie pünktlich das Kind, die Kinder abzuliefern und so weiter. Und da dachte ich gerade dran, ne, so dieses Handling von diesen vielen Dingen, das ist schon enorm, wobei es, glaube ich, auch für die eine oder andere Mutter sicherlich zu viel ist, ne?
Also auf jeden Fall.
Wenig Verständnis haben für diese Rolle.
Genau, aber das ist ja, deswegen ist es ja oft auch zu viel, weil halt einfach die das Verständnis und damit das die Wertschätzung fehlt. Ja, ja. Ne? Und gerade, ich meine, die Wertschätzung fehlt vor allem deswegen, weil wir doch in Büros häufig so resonieren, dass wir sagen, okay, wer am längsten bleibt, nach wie vor, ist auch der beste Mitarbeiter. Ja, und die sind aber nun mal oft dann nur halbtags da und dann fehlen die leider da, wo die Wertschätzung gerade gefällt wird, ne? Weil das ist die Zeit, wo die Vorgesetzten gerne auch voll in Meetings sind, ne? Und das, denen fehlt halt die Zeit, den Kaffee zu trinken und den Austausch zu pflegen und zu sagen, wie toll, was für ein toller Hecht sie sind. Ne?
Ja, und die sind produktiv.
Genau, die sind einfach mal produktiv und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn dann eben auch die Wertschätzung fehlt, dann gerät das Ganze in Stress und und wird dann natürlich immer schwerer stemmbar. Ne? Aber ja. Ich wollte eine Sache noch sagen für bezüglich der jungen Arbeitnehmergeneration Z. Weil ich glaube ja, dass das Ganze eine Riesenchance ist, weil ich ja als Arbeitgeber ganz anders auf potenzielle Bewerber oder zukünftige Arbeitnehmer zugehen muss. Das heißt, ich muss sie überzeugen, inhaltlich überzeugen. Ja. Und wenn ich wenn ich das getan habe, ist erstmal Aufwand und schwierig, ne? Aber wenn ich das getan habe, dann habe ich einen loyalen Mitarbeiter am Ende. Ne? Ich sag mal, wo Arbeitskräfte im Überfluss zur Verfügung standen, da hat man gar nicht erst versucht, den zu überzeugen. Da hat man, ist man von ausgegangen, der ist von mir überzeugt, weil ich so eine tolle Firma bin. Aber war er das? Ja, also das glaube ich eben nicht. Der hat es dann eben getan oder auch die Extrameile dann gegangen, weil er den wirtschaftlichen Stress gefühlt hat. Ne? Aber deswegen sehe ich das als Chance, weil die, die ich dann wirklich rekrutiere, das können dann wirklich gute Leute sein. Ne? Ist nur ein Gedanke, den ich mir vorhin noch mal kurz notiert hatte.
Weil total gut, weil die am Ende hat sich halt das Außen so sehr geändert, ne? Und wenn wir uns dann, und das ist ja immer so, wenn wir uns dann innen nicht mit verändern und anpassen an diese Situation, dann haben wir halt ein Problem, ne? Weil dann passt unser Verhalten gar nicht mehr zu dem drumherum, ne? Und das ist im, ich sag mal, im Familienkontext bei dir ein tolles Beispiel, ne? Dass du letztlich dein Verhalten verändern musstest, um in diesem in eurem Familiensystem quasi um das handeln zu können. Und so ist es im Unternehmen ja genauso. Und ich glaube, also so wie sich das anhört, ich habe gleich noch eine letzte Frage, aber so wie sich das anhört, bringst du da eine Menge spannender Gedanken aus deiner Familienauszeit mit, die du vermutlich so nicht hättest, wenn du deinen Karrierepfad so stringent weitergegangen wärst, wie er gestartet ist, oder? Das ist vielleicht blöd ausgedrückt, aber wenn du diesen Pfad einfach weitergegangen wärst.
Also letztendlich ist es ja auch einfach nur eine Konsequenz. Ne? Ich meine, in einer Führungsposition erwartet man ja auch von der Person, dass sie auf bestimmte Situationen flexibel reagiert. Ne? Und letztendlich habe ich nichts anderes gemacht.
Ne? Ja, aber ich glaube, ich müsste lange überlegen, bevor ich Menschen kenne, die in einer ähnlichen Situation waren wie du. Also ohne jetzt, dass ich die ganz genau kenne, aber also wo so eine Entscheidung gut getan hätte, die das so machen. Also ich war da schon, als wir uns kennengelernt haben da in Düsseldorf, bin ich immer noch sehr impressed von deiner Klarheit. Und die finde ich cool. Also das ist für mich etwas, was mich inspiriert. Ne? Dank dir dafür. Du, pass auf, eine letzte Frage habe ich noch für dich. Und zwar, welche Pressemitteilung würdest du gerne über dich oder das Thema Führung in den nächsten 12 Monaten lesen?
Tja, um es so ganz einfach zu sagen, also ich glaube, so groß drumherum denken würde ich gar nicht, aber letztendlich würde ich sagen, Götz als Teil des Teams oder das Team mit Götz hat das Projekt im Zeitplan zum Ende gebracht, zu einem Erfolg gebracht.
Cool. Dann gucke ich mal, du hast es jetzt ein bisschen offen gelassen, was für ein Projekt es sein könnte. Also insofern gucke ich mal in 12 Monaten durch die Zeitung, ob ich auf ein Projekt stoße. Götz, ich danke dir für die intimen Einblicke und danke für die tollen Perspektiven.
Danke dir.
Das war eine neue Folge von Führen mit Herz und Verstand. Toll, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte direkt jetzt eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und gutes Gelingen bei dem, was auf dich wartet.